Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabside, informiert heute über ein neues Therapieprinzip, sprich neue Medikamente für Typ-2-Diabetiker. Mein Gast und kompetenter Gesprächspartner für dieses Thema ist Professor Burkhard Göke, ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum München-Großhadern. Herr Göke, Sie haben an neuen Medikamenten geforscht. Es gibt doch schon so viele Diabetes-Medikamente, von Tabletten bis Insulin. Warum brauchen wir jetzt noch ein ganz neues Prinzip?
Weil die alten Medikamente eigentlich ihre Versprechungen nicht gehalten haben. Die haben uns suggeriert und versprochen, dass man damit den Blutzucker so gut einstellen kann, dass es wie bei einem Gesunden kommt. Und das ist leider nicht der Fall. Die Studien, die vorliegen, zeigen, dass man schon den Blutzucker absenken kann, aber dass trotzdem Gefäßerkrankungen und andere Folgeschäden auftreten, trotz Therapie. Und das war in vielen Studien untersucht und am Ende doch ziemlich enttäuschend für diejenigen, die die Studien durchgeführt haben. Und da gibt es offensichtlich ein Bedürfnis nach etwas, was besser ist. Und ich glaube, dass diese neuen Medikamente tatsächlich besser sein könnten.
Wie bezeichnet man diese neuen Medikamente und wo setzen die eigentlich an?
Das sind Inkretin-Hormone. Und der Ansatz ist so, dass man sich vorstellen muss, dass schon natürlicherweise nach dem Essen vom Darm Signalstoffe in die Blutbahn freigesetzt werden, die im Körper verschiedene Effekte haben, die dazu beitragen, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Das ist beim normalen Menschen ein Mechanismus, der wichtig ist für die Kontrolle der Blutzuckerspiegel. Und beim Typ-2-Diabetiker ist der Mechanismus gestört. Und da war der Gedanke, etwas zu unternehmen, um diese Störung wieder aufzuheben und dann Normalität zu erreichen.
Heißt das, dass Diabetiker zu wenig von diesem Darmhormon im Körper haben nach dem Essen?
Also es gibt zwei wichtige Darmhormone, das GIP und das GLP-1. Das GIP, das steigt zwar an beim Diabetiker, aber es wirkt nicht richtig. Wir wissen nicht genau, warum das so ist und man kann es auch nicht geben, weil es, wenn man es ins Blut spritzt, auch nicht richtig wirkt. Und dann gibt es das GLP-1 und das wird tatsächlich bei Menschen mit Zuckertoleranzstörungen oder Diabetes, das wird zu wenig freigesetzt. Und insofern ist da ein richtiges Defizit zu messen.
Wie ist man jetzt auf die Idee gekommen, dieses GLP-1 oder diese Darmhormone entweder zu ersetzen oder den Abbau von diesen Hormonen zu bremsen?
Naja, es war so, schon vor 100 Jahren hat jemand darüber nachgedacht, ob der Darm nicht mit den ganzen anderen Organen im Körper spricht über solche Überträgerstoffe. Er konnte es noch nicht beweisen, weil die Technik nicht gut war. Und dann über die vielen nächsten Jahrzehnte, die gekommen sind, konnte man tatsächlich solche Stoffe entdecken. Und dann hat man in Tiermodellen und in Zellsystemen im Labor festgestellt, dass es welche von diesen Zellstoffen gibt, von diesen Überträgermolekülen gibt, die Insulinfreisetzung begünstigen. Und da hat man sich gedacht, wenn die das können, vielleicht haben sie therapeutisch einen Nutzen. Und so wurde die ganze Sache dann losentwickelt.
Jetzt ist es die Frage, wie werden diese neuen Medikamente verabreicht oder welches wirkt wie, wenn es so oder so verabreicht wird?
Also man hat ja erst versucht, das natürlich vorkommende Hormon einzusetzen, aber das wird im Blut sehr schnell verdaut. Das geht sehr schnell kaputt. Und damit kann man es den Menschen nicht geben. Und dann hat man nach Verbindungen gesucht, die so ähnlich ausschauen. Hat dann zufälligerweise eins gefunden, was ganz ähnlich ist, in Natur schon vorkommt, nämlich bei Echsen. Und dieses Peptid, das ist sehr stabil. Und das muss man aber spritzen. Das wird in einem Pen verabreicht und dann spritzt man, muss an der Dosierung nicht viel rumspielen, weil es gibt nur zwei Dosierungen und man kann nicht überdosieren, allenfalls unterdosieren. Das ist das eine Prinzip. Und alle die vergleichbaren Ansätze mit anderen Formulierungen eines solchen Hormons, die wird man spritzen müssen. Bei den Tabletten ist es so, das sind Tabletten, die hemmen den Abbau des Hormons, das natürlicherweise im Blut natürlich schon noch vorkommt, wenn auch weniger. Und das reicht offensichtlich schon aus, um einen therapeutischen Effekt zu erreichen.
Sie sagen jetzt gerade, man kann das Hormon, was dann ersetzt wird, was man spritzen muss, nicht überdosieren. Heißt das, es gibt keine Unterzuckerung damit, keine Hyperglykämien?
Ja, genau. Das ist genau der springende Punkt. Es ist so, dass die Wirkung von diesen GLP-1-ähnlichen Substanzen, ganz egal, was man nimmt, ob man das Exenin-4 nimmt oder was anderes, dass die zuckerabhängig ist. Das heißt, wenn ein bestimmter Schwellenwert im Blut unterschritten wird, hört die Wirkung auf. Das ist eine Sicherheitsbremse. Es gibt keine Unterzuckerungszustände. Das ist ein riesengroßer Vorteil für dieses Therapieprinzip.
Hat dieses Medikament denn ansonsten noch Vorteile, außer dass man nicht unterzuckern kann, oder gibt es sogar auch Nachteile?
Naja, ein ganz großer Vorteil ist, dass der Gegenspieler vom Insulin, das Glucagon, in seiner Wirkung gehemmt wird. Es ist ja so, dass beim Menschen mit Typ-2-Diabetes der Glukagon-Spiegel im Blut nicht abfällt, obwohl er das müsste. Bei den normal gesunden Menschen ist es nämlich so, dass hoher Zucker oder Insulin das Glukagon absinken lässt, damit Stärke gespeichert und nicht gespalten wird in der Leber und das Blut nicht überschwemmen kann mit Zucker. Und dieses Therapieprinzip vermag, die Glukagon-Wirkung zu hemmen und auf diese Art und Weise diese Überschwemmung aus der Leberstärke zu vermeiden. Das ist ein bisschen kompliziert, hat aber eine ganz große Bedeutung und es gibt viele, viele, viele Versuche schon aus der Vergangenheit, so einen Glukagon-Hemmstoff zu finden. Und mit dieser neuen Therapie haben wir ihn. Der nächste Aspekt ist der, dass die Magenentleerung reguliert wird. Und zwar wird sie an die Blutzuckerspiegel angepasst. Das ist ein wichtiger Punkt. Der gesunde Mensch, der hört auf, aus dem Magen den Speisebrei zu entleeren, wenn der Blutzuckerspiegel zu stark ansteigt. So eine Art Zuckerbremse, wenn Sie so wollen. Beim Diabetiker geht das leider verloren, dieser Mechanismus. Und das können Sie mit diesem Peptid wieder in Gang setzen. Und das geschieht offensichtlich durch eine Wirkung am zentralen Nervensystem. Und da wirkt das Peptid auch in der Gegend des Appetitzentrums so, dass die Menschen, die mit diesem Therapieprinzip behandelt werden, Gewicht verlieren. Und es gibt eben keine andere Diabetestherapie, die bisher in unseren Händen ist, die erlaubt, das Gewicht zu reduzieren. Und das ist ein weiterer großer Vorteil. Der Nachteil, das sind die Kosten. Das Medikament kostet natürlich Geld. Das neue Medikament ist deutlich teurer als die bisher etablierten Präparate. Und deswegen muss es sich jetzt auch, ja, ich sag mal, politisch durchsetzen lassen, dass dieses wirksamere Therapieprinzip auch für die Menschen verfügbar wird.
Es klingt natürlich verführerisch, gerade weil viele Typ-2-Diabetiker ja arg mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben, dass das ein Medikament ist, was keinen Unterzucker macht und gleichzeitig noch hilft abzunehmen. Sollten denn Übergewichtige, die vielleicht noch gar keinen Diabetes haben, vielleicht nur ein kleines Diabetesrisiko, sich dieses Medikament schon verschreiben lassen, um einem Diabetes vorzubeugen?
Ja, also es ist schon so, dass von der Konzeption her die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es da helfen könnte. Die Studiendaten reichen noch nicht aus, um das so zu empfehlen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass es in den USA viele Menschen schon so tun. Es wird auch einfach zum Abnehmen eingesetzt, bei Menschen, die noch gar keinen Diabetes haben, weil der Effekt auf den Gewichtsverlauf gar nichts zu tun hat, unbedingt mit der Wirkung auf den Diabetes. Das ist ein zusätzlicher Effekt, ein zusätzlicher Nutzen, den Sie mit diesem Medikament in der Therapiesituation erreichen können.
Wir sprachen eben über den einen Nachteil, dass das Medikament, wie eigentlich jedes neue Medikament, erst einmal noch sehr teuer ist. Gibt es denn auch Nebenwirkungen, dass Patienten das Medikament nicht gut vertragen oder vielleicht gar nicht drauf ansprechen?
Also wir haben bisher keine Menschen gefunden, die gar nicht ansprechen. Wir haben aber welche gefunden, die nicht gut genug ansprechen, wo man dann doch Insulin einsetzen muss. Das ist wohl schon so, dass der Mensch selbst noch in der Lage sein muss, ausreichend viel Insulin im Körper herzustellen, damit dieses Medikament dazu einen Nutzen entfaltet. Wenn der Körper das nicht mehr kann, dann muss man Insulin ersetzen, da kann dieses Medikament auch nicht mehr helfen. Die einzige wirklich häufigere Nebenwirkung ist ein Völlegefühl, wo die Menschen das Gefühl haben, es liegt ihnen etwas auf dem Magen, was aber im Verlauf der ersten paar Wochen wieder verschwindet. Dieses Völlegefühl und dann die Wirkung am Appetitzentrum, die tragen wahrscheinlich zusammen dazu bei, dass gerade am Anfang recht viel Gewicht verloren wird. Es gab aber interessanterweise in den Studien ganz selten mal jemanden, der abgesetzt hat wegen dieser Völlegefühlproblematik. Die Menschen haben das im Gegenteil als eine gute Hilfe empfunden, ihre Nahrungsaufnahme zu verbessern oder zu verändern und haben das Medikament aus diesem Grund eigentlich nicht weggelassen.
Jetzt sind wir in erster Linie bei dem Medikament, das gespritzt wird und das gleichzeitig auch hilft, das Gewicht zu reduzieren. Trifft das alles auch für das Medikament zu, was es gibt, was kein Hormon ersetzt, sondern nur den Abbau reduziert oder bremst? Und würden Sie den Einsatz dort ähnlich sehen?
Also das ist doch ein deutlicher Unterschied. Die gespritzte Form, das ist sozusagen die Wirkung stark und die Tabletten, das ist die Wirkung schwach. Im Grunde genommen ist die Tablettentherapie, die einfach nur verhindert, dass das Hormon im Blut abgebaut wird, gut, wenn man kombinieren möchte mit anderen Tabletten, zum Beispiel Metformin oder einem Insulinsensitizer. Die Kombination mit einem Sulfonylharnstoff ginge zur Not auch. Also als Kombinationsmedikament ist es gut. Für die Monotherapie, also für die Alleinbehandlung damit, ist die Datenlage nicht überzeugend. Man muss allerdings sagen, dass bisher nur Menschen im späteren Verlauf ihrer Erkrankung damit wirklich getestet worden sind. Diejenigen, die nur eine eingeschränkte Zuckerverträglichkeit haben oder die ganz frühen Diabetes haben, sind noch nicht ausreichend gut in den Studien untersucht worden. Aber ich glaube, sie könnten auch einen Profit davon haben, nur beweisen muss man es halt.
Dann bleibt eine letzte Frage. Wann dürfen sich Menschen in Deutschland diese Inkretine, entweder gespritzt als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Tabletten, heute verordnen lassen? Wo gibt es Zulassungen? Und wenn sie verordnet werden, werden sie von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen?
Also die Indikation, die zugelassene Indikation ist die Therapie mit der Spritze vor Insulin, wenn Tabletten nicht mehr reichen. Das ist eine Indikation für die injizierbare Form. Und bei den Tabletten in der Kombination, wenn eine Medikamententherapie durch Tabletten nicht ausreichend gut gewesen ist. Die Privatkassen zahlen alle. Es gibt eine Reihe von regelversicherten Menschen, die das auch bekommen können. Bisher gibt es noch kein gegenläufiges Votum vom gemeinsamen Bundesausschuss, sodass bis zum jetzigen Zeitpunkt die Medikation noch bezahlt werden müsste. Wie sich das dann aber weiter verhalten wird in der Zukunft, kann man schlecht abschätzen. Die Bewertung dieser Medikamente durch den gemeinsamen Bundesausschuss bzw. durch dieses Institut, was das bewerten muss, dieses IQWiG, läuft zurzeit.
Herr Professor Göke, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, das wir führen konnten im Rahmen eines großen Diabetes-Symposiums im Deutschen Institut für Ernährungswissenschaft und Forschung. Und wir sind gespannt, was die Inkretine, wie sie sich weiterentwickeln werden, ob sie auch weiterentwickelt und erforscht werden und vielleicht irgendwann einen bedeutenden Anteil der Diabetes-Medikation ausmachen können. Ich denke, dann werden wir vielleicht wieder mal Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, sehr gern.